Herzlich willkommen beim Podcast Glaube macht Politik. Ich bin heute bei Pfarrer Harald Brittschneider. In den 80er Jahren, Herr Brittschneider, waren Sie Landesjugendpfarrer in Sachsen. Später in den 90er Jahren haben Sie die Stadtmission in Dresden geleitet und waren dann auch bis zum Ruhestand 2007 Oberlandeskirchenrat in der Sächsischen Landeskirche. Herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass Sie Zeit haben.
Vielen Dank.
Sie haben ja eine ganz wichtige Rolle in der Friedensbewegung in der DDR gespielt. Sie waren der Initiator und Erfinder der Aktion Schwerter zu Pflugscharen. Und Sie haben Ihr Engagement mal als Berufung bezeichnet. Also, dass das jetzt nicht nur einfach was war, wo Sie sagen, da könnte ich mich mal engagieren, sondern das hat was auch mit Ihrer Biografie zu tun. Und Sie sind ja vor kurzem 80 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch noch, nachträglich. Und wenn man zurückrechnet, war das genau mitten im Zweiten Weltkrieg, wo Sie zur Welt gekommen sind. Als Dresden bombardiert wurde, waren Sie zwischen 2 und 3 Jahren alt und trotzdem haben Sie noch Erinnerungen dran. Können Sie beschreiben, was Sie für Erinnerungen haben und wie das Sie dann auch geprägt hat für Ihre weitere Entwicklung und Ihr Engagement?
Ja, das ist also tatsächlich die erste prägende Erfahrung gewesen, dass mich meine Mutter aus dem Keller eines zerstörten Hauses in der Kurfürstenstraße 2 herausgeholt hat, beziehungsweise mich herausgeschoben hat und dann mich oben wieder in Empfang genommen hat, weil das Haus ja zerstört war. Und da sind meine ersten Erfahrungen, dass ich den brennenden Himmel über Dresden gesehen habe, denn die Kurfürstenstraße war genau an der Albertbrücke. Und insofern habe ich das ganze Zentrum vor Augen gehabt, was brannte und zerstört war. Im zweiten Angriff um 1 Uhr. Und diese Tatsache, dass ich diesen brennenden Himmel immer noch vor Augen habe und deswegen kaum größere Lagerfeuer ertrage, die meine Frau so gerne macht, und weil ich die Schuhe an dem flüssigen Asphalt klebend erlebt habe, was sich auch bis heute fortgemerkt hat. Deswegen ist das ein Punkt, der in besonderer Weise mich umgetrieben hat. Umgetrieben hat auch deswegen, weil in dieser Nacht oder in diesen 2, 3 Nächten, als die Bombardierung Dresdens stattgefunden hat, 25.000 Menschen umgekommen sind und ich mich immer gefragt habe, wieso habe ich überlebt? Und als ich dann als Landesjugendpfarrer berufen war, war ich Mitglied der Kommission Kirchliche Jugendarbeit, aber auch der AGC K, beziehungsweise der Jugendorganisation. Und da wurden wir informiert, dass der EYCI, der Europäische Christliche Jugendrat, eingeladen hat, dass in jedem Land ein Abrüstungstag organisiert wird. Und diesen Abrüstungstag oder dieser Gedanke schlug bei mir ein wie der Blitz, weil ich wusste, da plötzlich wusste, aha, das ist der Grund. Hier bist du jetzt gefordert.
Also sozusagen auch der Grund, warum Sie überlebt haben, gewissermaßen.
Ob das der Grund ist, weiß ich nicht. Ich würde gerne noch 3 weitere Akzente, die dieses Friedensengagement deutlich machen, an kleinen Geschichten Ihnen erzählen.
Ja, gerne.
Die aus meinem Leben stammen. Also wir mussten ja fliehen, wir hatten ja nichts mehr, es war alles weg und kaputt. Und wir sind dann in Leisnig gelandet. Das ist eine Stadt zwischen Dresden und Leipzig. Und diese Stadt war, als wir 1945, 46 dahin gekommen sind, von Amerikanern zunächst und dann von russischen Panzern, einer russischen Panzerdivision besetzt. Und als ich 1948 in die Schule kam, kriegte einer von den russischen Panzern die rechte Kurve um unser Haus an der Ecke Kolsitzer Straße nicht, so dass er mit seiner Kanone in unser Wohnstube hineinreichte, als ich mir gerade den Ranzen aufsetzte.
Also er hat richtig die Wand durchbrochen dann?
Er hat die Wand durchbrochen und die Ecke weggefahren. Ja. Als ich das also erlebte und natürlich dann in die Schule gegangen bin, hatte mein Banknachbar Niles dieses ganze Geschehen schon auf dem Zettel gemalt. Und als das der Lehrer sah, hat er sich auf diesen Zettel gestürzt, hat ihn zerrissen und hat uns aufstehen lassen und schwören, nie eine Waffe in die Hand zu nehmen.
Ein Lehrer in einer sozialistischen Schule sozusagen.
48, ein aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrender Neulehrer hat uns das schwören lassen. Damals war die gesamte Ausrichtung der sowjetischen Besatzungszone antimilitärisch, jedenfalls was die öffentliche Stellungnahme betraf. Das war 1948. Dann 11 Jahre später, beziehungsweise 12 Jahre später, als ich in die 11. Klasse ins Lessing-Gymnasium nach Döbeln gab, das ist jetzt die dritte Geschichte, also erste Geschichte war die Errettung, die zweite Geschichte die Schuleinführung und die dritte Geschichte kurz vor dem Abitur, hat der Direktor unserer Schule uns alle verpflichten wollen, sich freiwillig zur NVA zu verpflichten und länger zu dienen, weil damit unsere Identifikation mit dem sozialistischen Staat zum Ausdruck käme und weil es angesichts des Wettrüstens in Ost und West dazu nötig war, die Verteidigung aufzubauen.
Eine allgemeine Wehrpflicht war da noch nicht eingeführt.
Da gab es noch keine allgemeine Wehrpflicht. Und die meisten meiner Schulkameraden haben dann diesem Drang, diesen immer wiederkommenden Drang nachgegeben, weil sie entweder gesagt haben, also das ist wie im, das, wir müssen auf das Gleichgewicht der Kräfte setzen, oder weil sie sagten, ich will meinen Beruf als Mediziner und sonst was haben, und das kriege ich nur damit, das war damit verbunden. Ich war dann der Letzte, der in den Klassenverband, aber auch in den gesamten Klassenverbänden der 11. Klasse, wir waren vierzügig, sich nicht verpflichtet hatte. Daraufhin durfte ich ein Dreivierteljahr jeden Morgen um 9 bei ihm antanzen und habe entweder erlebt, dass er mich angeschrien hat, wie unwürdig ich bin, weil ich nicht bereit wäre, das bedeutende sozialistische Land zu verteidigen, oder weil ich eben eine andere Ideologie hätte durch meinen Glauben als das, was von sozialistischen Staatsbürgern die obere Schule, damals gab es ja keine Gymnasien, sondern Oberschulen absolvieren, was von denen erwartet wurde. Und als ich nach einem Dreivierteljahr jeden Schultag und der Art und Weise, mich anzubrüllen oder mich stehen zu lassen, seine Arbeit zu machen oder mit mir zu diskutieren, nicht unterschrieben habe, dass ich mich verpflichte, da wurde mir gesagt, dass ich kein Studium als Architekt bekomme und dass das Studieren für mich also tatsächlich tabu wäre.
Aber wussten Sie, dass das die Folge sein könnte?
Ja, natürlich, das hatte wurde ja immer gesagt.
Aber warum haben Sie das in Kauf genommen?
Das habe ich in Kauf genommen, weil ich der Meinung war, dass es nicht wieder vorkommen darf, dass wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen und uns gegenseitig töten, so wie das im Zweiten Weltkrieg passiert ist und wie ich das ja hautnah erlebt habe. Die Situation war ja damals so spannend, dass wer in Dresden geblieben ist, die 25.000 auch sehen konnte, wie sie auf dem Altmarkt verbrannt worden sind. Und Das habe ich zwar nicht sehen können, weil wir auf der Flucht waren, aber ich habe mich dann ja im Leben vielfach damit beschäftigt. Das war also der eine Grund, weswegen ich da standhaft gewesen bin. Und der andere Grund war, ich war zu einem ziemlich verbindlichen Glauben gekommen und habe die Diktatur des Direktors nur dadurch überstanden, dass ich jeden Abend, wenn ich aus Döbeln vom Lessing-Gymnasium nach Hause kam, mich in meiner Friedhofskapelle verkrochen habe, in die ich einen Altar gebaut hatte und da mit dem lieben Gott gerungen habe, warum denn das alles sein muss. Ja, und dann habe ich also tatsächlich nicht Architektur studiert, auch als ich schon einen Lehrvertrag gehabt habe, weil ich plötzlich nach dem Abitur einen Altar in der Leisnicher Kirche zu sanieren hatte und das Landesamt für Denkmalspflege, Professor Nadler und Dr. Löffler, mich, weil sie wussten, dass ich Architektur studieren wollte, gebeten hatten, dass ich den Altar wasche und saniere. Und an diesem Valentin-Otto-Altar von 1664 war eine mannshohe Christusfigur, ein Ecce Homo, ein Schmerzensmann, also der gepeinigte und dornengekrönte, mit dem Purpurmantel umhüllte Jesus, den Pilatus dem Volk und den Pharisäern vorstellt, mit der Mitteilung, ich finde keine Schuld an ihm, so wie das eben im Johannesevangelium im 19. Kapitel steht. Und als ich diese Figur in Feverwasser gewaschen habe, vom Staube befreit habe und sie in ihrem farblichen Glanz neu entstanden ist, da hat die mich so angeguckt, dass ich plötzlich wusste, du musst nicht Maurer werden, du musst Theologie studieren. Ich war vorneweg schon ehrenamtlicher Mitarbeiter in der jungen Gemeinde und mein Seelsorger hat eigentlich immer schon gesagt, dass ich Theologe werden sollte, aber ich wollte das nicht, weil ich ehrenamtlich in der Kirche tätig sein wollte. Und nun kam es alles ganz anders und obwohl die Stasi mich bedrängt hat, bin ich trotzdem immatrikuliert worden, ohne mich zu verpflichten, Mitteilungen über meine Mitstudierenden zu liefern und habe dann eben die Musterung 1962 während des Studiums erlebt. Und da wurde ich wieder gefragt und wurde gesagt, freiwillige Verpflichtung für den Dienst in der NVA. Und da habe ich gesagt, ich verweigere total. Aber ich bin bereit, die DDR wirtschaftlich zu stärken, weil sie das nötiger braucht als die militärische Stärkung. Und deswegen habe ich nach meinem Studium mein Versprechen wahrgemacht und bin nicht in den kirchlichen Dienst gegangen, sondern habe versucht, als Arbeiterpriester richtig mit den Arbeitern 10 Tage lang auf einer Großbaustelle zu leben, Tag und Nacht mit ihnen zusammen zu sein, 12 Stunden zu arbeiten, 12 Stunden zu ruhen und dann 4 Tage frei zu haben.
Was für eine Baustelle war das? Was haben Sie gebaut?
Wir haben Kraftfuttermischwerke gebaut und haben, der Betrieb hat Kühltürme und Schornsteine gebaut.
Und waren Sie dann auch als Seelsorger ansprechbar oder haben Sie da richtig das Handwerk mit ausgeübt?
Die Bauarbeiter sind so pfiffige Leute, dass obwohl ich eigentlich mich gegenüber dem Bauleiter, der mich dann gewollt hat, obwohl die Frau, die für die Anstellung von Personal zuständig war, mich ablehnen wollte, nachdem sie erfahren hat, dass ich Theologie studieren hatte, hat der ihr widersprochen und gesagt, du kannst doch nicht jemanden Gesundes hier wegschicken, den wir dringend auf der Baustelle brauchen. Und ich bin also dann mit ihm übereingekommen, dass ich Also hat er mich gefragt, ob ich missionieren will. Ich habe gesagt, ich werde nicht missionieren, aber ich werde auch nicht lügen. Und wenn die Menschen mich fragen, werde ich sagen, wer ich bin. Hm. Und die Bauarbeiter haben schon nach 3 Tagen mich gefragt, du hast doch nicht bloß Bananen verteilt in den Krankenhäusern und Gräber auf den Friedhöfen gemacht, sondern du hast doch irgendwas was anderes. Und da habe ich natürlich zugegeben, Theologie studiert zu haben. Und als sie das wussten, gab es fast keine Pause auf dem Gerüst, wo nicht irgendein Thema zustande kam, was mit Kirche zu tun hatte. Also entweder mit dem Pfarrer, der geärgert hatte, mit der Gemeinde, die ungerecht war, oder mit dem Hund, den sie dem Hund von Pfarrer, den sie an die Glocke gebunden hatten, und oder dass die Mutter ihres Sohnes nicht geheiratet haben und so weiter und so fort. Und so haben sie mich tatsächlich zum Seelsorger bis hin zum gesellschaftlichen Verteidiger gemacht, als einer von ihnen im Trunk mit dem Traktor seines Vaters nach dem Westen gefahren ist und die Juristen meinten, dass er abhauen wollte, obwohl mit dem Traktor von Magdeburg es kaum zu schaffen gewesen wäre. Also lange Rede, kurzer Sinn, sie haben mich nicht bloß als Seelsorger gebraucht, sondern haben gesagt, du musst doch noch einen vernünftigen Beruf lernen. Und auf diese Art und Weise habe ich ein Jahr als Zimmermannslehrer verbracht, berufsbegleitend, und habe tatsächlich mit einem Gesellenstück abgeschlossen, bei dem ich einen Grat spann. Das ist also ein Spann, wie er in diesem Haus, er von schräg, in allen Seiten schräg nach unten geht. Also vom Fürst über die Traufe, zur Traufe kommt an der Ecke.
Aha.
Und dieser, als ich das alles gemacht hatte, war der Pastor auf dem Bau so bekannt, also ich, dass die Stasi sagte, er muss dort weg.
Sie hatten zu viel Einfluss sozusagen.
Sie hatten zu viel Einfluss. Und das Allerschlimmste war, sie wollten mich also sofort haben, aber die Gesellenprüfung war noch nicht vorbei. Da hat der Betrieb sich eingesetzt, dass ich die Gesellenprüfung noch machen konnte. Und ich dann im Mai ordnungsgemäß eingezogen werden konnte. Warum ich nicht mehr total verweigert, sondern zu den Bausoldaten mich habe einziehen lassen, hing damit zusammen, dass der Betrieb mich gebeten hat, ob ich denn wirklich total verweigern müsste. Ich sollte doch die Möglichkeit haben, mit dem Bauminister und mit dem Verteidigungsminister bei einer Weihnachtsfeier zusammenzukommen. Das wollten die organisieren, um die beiden Minister zu überzeugen, dass die Bausoldaten im Winterhalbjahr zur Beseitigung von Planschulden eingesetzt werden können.
Jetzt müssen wir ganz kurz mal unterbrechen. Können Sie mal erklären, was Bausoldaten sind?
Bausoldaten sind die Soldaten, die seit 1964die Menschen werden konnten, die den Wehrdienst mit der Waffe verweigerten, aber bereit waren, in der NVA zu dienen und Bauarbeiten und wirtschaftliche Arbeiten durchzuführen. Da habe ich gesagt, das ist die Möglichkeit, die Bausoldaten tatsächlich im zivilen Bereich und nicht zur Errichtung von Flugplätzen, die die Russen nach dem Zweiten Weltkrieg als Feldflugplätze zerstört hatten und die von den Bausoldaten wieder aufgebaut werden mussten, einfach bloß militärische Aufgaben zu erledigen. Wenn es gelingen könnte, sie zu zivilen Diensten einzusetzen, wäre das die wunderbare Lösung für viele Christenmenschen, die meinten, den waffenlosen Dienst würden sie tun, aber die Verpflichtung, die NVA damit zu stärken und das im Rahmen der NVA zu tun, hat ihnen Schwierigkeiten gemacht. Ich komme dann nochmal drauf zurück. Ich wollte ja Ihnen zunächst nur mal die Geschichten erzählen. Es ist nicht dazu gekommen, ich habe dann bei den Bausoldaten gedient, aber es ist nicht dazu gekommen, dass ich mit den Ministern zusammenkommen durfte, sondern ich habe dann vor dem Staatsanwalt gestanden. Und
warum?
Na, weil das eine wehrkraftversetzende Maßnahme gewesen wäre.
Okay. Also der Versuch, die Bausoldaten für zivile Aufgaben einzusetzen, ist als Wehrkraftversetzung bedeutet.
Als dass die militärischen Gesetzgebungen vorgesehen haben. Ja, das sind also sozusagen das ganze Bündel von Hintergründen, die mich für die Friedensarbeit stark gemacht haben. Und als ich dann von den Bausoldaten entlassen worden bin, Gott hat da ganz wunderbare Fügungen zustande gebracht. Ich habe also dann als Bausoldat in einem Zelt, wie alle anderen Bausoldaten auch, mit 8 Leuten geschlafen und war da untergebracht von dem einen der Pfarrer Albrecht, ein anderer der Hans-Jörg Weigel und ein dritter der Werner, der Helmut Werner gewesen ist und der vierte Bernd Eisenfeld. Also alles Leute, die nach ihrem Bausoldatendienst ganz engagierte Friedensleute gewesen sind. Und mit Rudolf Albrecht und Helmut Werner habe ich zusammen eine Tonbildserie gemacht nach den Bausoldaten. Ohne kleine Leute keine großen Kriege.
Also das ist wie so eine Art Diaschau mit Musik.
In der ich versucht habe, mit den Mitteln, die unter den DDR-Verhältnissen möglich waren, zu sagen, ihr lieben Leute, der Wehrdienst ist Pflicht, aber es gibt die Möglichkeit, den Wehrdienst zu verweigern, nämlich einen Waffenlosendienst zu tun. Aber dieser Waffenlosendienst ist natürlich auch nicht ein pazifistischer Dienst. Und es gibt die Möglichkeit, ihn total zu verweigern. Und dazu habe ich also Dias gemacht und fotografiert und Texte zugearbeitet mit den drei Brüdern. Und wir haben diesen als Beratungsmaterial in die jungen Gemeinden von Sachsen gegeben. Und da wurde 20-mal vervielfältigt. Und in allen anderen Landeskirchen auch als Beratungsmaterial weitergegeben. Ohne kleine Leute keine großen Kriege.
Und Sie haben dann also die jungen Leute dazu ermutigt, auch den Wehrdienst zu verweigern?
Wir haben die Leute auch ermutigt, den Wehrdienst zu verweigern und entweder den Waffenlosendienst zu tun oder eben total zu verweigern und ins Gefängnis zu gehen. Und immerhin, lieber Herr Steinert, von 1964, wo die Bausoldaten eingeführt worden sind, weil ganz viele Leute tatsächlich verweigert hatten und im Gefängnis saßen, haben 24.000 junge Leute den Waffendienst mit in der NVA abgelehnt und 15.000 sind tatsächlich bei den Bausoldaten gewesen.
Und das heißt, die anderen waren dann im Gefängnis?
Die anderen sind entweder nicht eingezogen worden oder haben tatsächlich total verweigert. Und es waren 7.000, die tatsächlich den Wehrdienst verweigert haben. Und so kann man sagen, der Rat, den wir in dieser Tonbildserie gegeben haben, dass wer den Wehrdienst tut, wissen muss, dass das mit Töten verbunden ist, aber dass es tatsächlich solche Konsequenzen hat, die den Lebenslauf ungeheuer beeinflussen und man sich das genau überlegen muss, weil man es sonst nicht durchhält. Und weil das Argument des Gleichgewichts der Kräfte, denn im Osten wie im Westen war die Bewaffnung fortschreitend, möglicherweise diesen Dienst tun kann. Aber das deutlichere Zeugnis, sagte diese Serie, sind die Baueinheiten oder der Dienst bei den Baueinheiten als Bausoldat, wo man zwar militärische Objekte baut aber tatsächlich nicht unmittelbar mit Waffen zu tun hat. Und das ist zumindest ein deutlicheres Zeichen, denn der goldene Spaten, den die Bausoldaten zunächst auf den Schulterstücken hatten, zeigte den Wert, der ihnen tatsächlich zugerechnet worden ist. Denn normalerweise war in der FAA Gold nur den Generälen vorbehalten.
Ah, okay. Aha.
Und das Dritte, diejenigen, die den Wehrdienst total verweigerten, lebten nach einer Ethik, die in Zukunft die herrschende wird sein müssen, wenn wir überleben wollen.
Können Sie das erklären, wie Sie das meinen?
Ich meine, dass das Gebot Jesu, selig sind, die Frieden machen, die Pazifisten, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, tatsächlich nicht bloß aus Spaß den Menschen gegeben worden sind, sondern das ist tatsächlich etwas mit dem Überleben der Menschheit zu tun hat. Und die den Wehrdienst total verweigert haben, haben tatsächlich ungeheuer viel Leid und Verzicht auf sich genommen, denn weder bei den Bausoldaten noch bei den Wehrdienstverweigerern war eine Karriere denkbar. Also die blieben beim Meister oder beim Gesellen stecken oder wurden ansonsten gestriezt und gepeinigt. Für das Fortkommen war natürlich bloß die Staatsdisziplin die einzige Möglichkeit.
Also man wusste sozusagen, wenn ich den Wehrdienst verweigere, verbaue ich mir alle möglichen Chancen für den Rest
Karriere.
Des Lebens.
Ist das. So, und nun sind wir ja, habe ich die Geschichten erzählt, die hinter diesem Ganzen stehen. Und sie machen, glaube ich, wirklich deutlich, wie auch dieses Friedensengagement bei mir gewachsen ist und erste Früchte gezeigt hat. Und dann kam, auch aufgrund dieser Tonbildserie und meiner Arbeit in den jungen Gemeinden als Dorfpfarrer, ich bin nach 3 Jahren Großbaustelle dann ins Pfarramt gegangen, und habe eine Feierabendbrigade gegründet und mit der Feierabendbrigade bei den Menschen des Dorfes Essengerüste aufs Dach gesetzt oder Häuser eingerüstet mit den Baumstämmen.
Eine Feierabendbrigade waren wie ehrenamtliche Arbeiter?
Das war Feierabendbrigade war eine Brigade von Zimmerleuten, die ich im Dorf als Lehrlinge oder als fertige Gesellen hatte und die mit mir zusammen, ein Kirchenvorsteher war mit mir zusammen als der Erste, wo wir das gemacht haben. Und dann haben wir als Feierabendbrigade, also nach Feierabend der Leute, zum Beispiel in Bad Schandau einen Kirchturm mit dran renoviert. Und weil diese Arbeit in der Gemeinde so ansprechend war, konnte ich dann in meinem Dorf nach 8 Jahren den eigenen Kirchturm renovieren und die ganze Kirche restaurieren, weil 100 Leute bereit waren, zum Beispiel das Essen, also das schon das Gerüst, um den Kirchturm zu stellen und von einer Feierabendbrigade dann eingebaut zu bekommen.
Dazu muss man wahrscheinlich wissen, dass die DDR das nicht direkt gefördert hat, dass Kirchen renoviert und gebaut wurden wahrscheinlich.
Das war nicht förderungsfähig, sondern wir haben das maßgeblich selber finanzieren müssen und selber machen müssen. Also, und just als diese 10 Jahre in dem Dorf um waren und die Leute, ich die Kirche wieder geweiht habe, war vorneweg die Anfrage gekommen, ob ich mich zum Landesjugendpfarrer berufen lasse, wenn ich gewählt werde. und ich war gewählt worden. Und am nächsten Tag nach der Einweihung der Kirche bin ich nach Dresden gegangen als Landesjugendpfarrer. Und als Landesjugendpfarrer gehörte ich also, wie gesagt, nicht bloß für die jungen Gemeinden in Sachsen zur Landesjugendkammer Sachsen, sondern auch in die kirchliche Kommission, in die Kommission kirchlicher Jugendarbeit der gesamten Landeskirchen in der DDR und in die Arbeitsgemeinschaft evangelischer Jugend, AGCJ, wo die Freikirchen mit dabei waren und nicht bloß die Landeskirchen. Und in dieser AGCJ-Sitzung im Januar 1980 wurde eben bekannt gegeben, dass der Europäische Christliche Jugendrat aufgefordert hat, einen Abrüstungstag zu begründen. Und da wusste ich, da muss ich jetzt ran.
Können Sie nochmal das gesellschaftliche Klima derzeit beschreiben? Also Sie sprachen schon von der Aufrüstung auch in Ost und West. Sie haben junge Leute in Sachen Wehrdienst beraten. Hatten Sie zum Beispiel Angst davor, dass tatsächlich es zum Krieg kommen könnte? Oder wie war die Stimmung da?
Also, erstens muss man sagen, die DDR hat immer gewusst, sich darum zu kümmern, dass auch Leute zu den Soldaten gingen. Schon 1946, wo ich noch geschworen habe, nie wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen, wurden die ersten Formationen der deutschen Volkspolizei gegründet, die dann als kasernierte Volkspolizei und 1956 als NVA gegründet worden sind. Zweitens, aber die Einstellung, nie wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen, war in den 50er Jahren noch so allgemeingut, dass es ganz schwer war, die Menschen zu den Soldaten zu gewinnen. Man hat sie dann gewonnen, indem man der kasernierten Volkspolizei und dann den NVA-Leuten, die sich freiwillig verpflichteten, viel Geld geboten hat. So dass sie sich dann dem Geld folgend verpflichtet haben. Aber in den 70er Jahren begann ein Aufrüstungswettlauf, der tatsächlich zu der Stationierung der SS-20 in Kamenz am Hutberg und an ganz vielen Stellen in der DDR so stationiert war.
SS-20 ist eine Waffe?
Das ist die Waffe der Russen, die Rakete, die faktisch atomar bewaffnet werden konnte und die genau in Richtung Taunus und Mutlangen reichte. Und in Mutlangen und in Taunus stand die Pirsching, die genauso bis hierher reichte. Und in den 70er Jahren wurde nicht bloß die NVA verstärkt, sondern wurden in den Wirtschaftsbetrieben der DDR Lager angelegt, wo Material für Fahrzeuge etc. pp. Nur für die Armee genutzt werden durfte. Mhm. Also in den 70er Jahren begann es in dem Kindergarten, die Armee lieb zu machen, indem Kinderspielzeugsoldaten und kleine Panzer produziert wurden. Das hat es im Westen schon lange gegeben, aber hier ist es nachgezogen worden. Der Druck auf die Schüler war so groß, dass also das Fach Wehrunterricht eingeführt wurde 1978 und dass seit den 60er Jahren ein genauer Ausbildungsplan auch für nicht bei der NVA befindliche Schüler gegeben war, wo in den ersten Schulklassen das Werfen mit Bällen anknüpfte an das Werfen mit Handgranaten, wo mit die Einübung in Erkundung von Gelände eine Rolle spielte, wo die Weiterbildung im Rotkreuzbereich erfolgte und eben dann, wo der Wehrunterricht ganz genau detailliert ein Fach war, in dem aufgezählt war, was in welchem Schuljahr zu lehren ist. Und das bedeutete, dass in den 12. Klassen auch gelehrt wurde, dass also das Soldatsein kein Kinderspiel ist und dass man mit dem Einsatz des gesamten Lebens zu kämpfen hat.
Und war es tatsächlich so, dass Kinder schon Handgranaten...
Nicht Handgranaten, sondern Bälle als Handgranaten.
Ach so.
Also Sie haben mich jetzt gefragt, wie das war,
ja.
Wie die Bedrängnisse waren. Und ich habe versucht, indem ich jetzt aufgezählt habe, wie sich die Bedrängnis immer weiter entwickelt hat. Und nun die Tatsache, dass also 1979 oder 78 sogar schon und 79 die Russen in Afghanistan einmarschiert sind. Die Tatsache, dass 79 die Russen angefangen haben, ihre SS-20 umzurüsten, so dass sie nicht mehr stationär gebunden waren, sondern auf mobile Fahrzeuge gekommen sind und dass die Sprengköpfe als Mehrfach-Sprengköpfe ausgebaut worden sind, so dass also nicht bloß eine Rakete, sondern mehrere damit abgeschossen werden konnten. Diese Verschärfung wurde zwar nicht laut bekannt, aber wurde zunehmend bekannt. Und die Jugendlichen empfanden den Gegensatz, dass die DDR weltpolitisch und in den Nachrichten permanent die Friedensbewegung im Westen lobte. Und wenn die Leute hier den Waffendienst verweigerten, sie die vorhin schon angezeigten Repressalien erlebt haben. Diese Bedrängnisse ängsteten die Jugendlichen, auch die weitere militärische Entwicklung, und sie empfanden die Erde in Ost wie in West wie ein Pulverfass, wo, wenn ein Verrückter auf den roten Knopf in Amerika oder in Russland gedrückt hätte, die Auslösung des ganzen mitteleuropäischen Raumes gegeben wäre. Und diese Tatsache führte bei den Jugendlichen dazu, dass sie anfingen, die Frage nach dem Wehrdienst nicht bloß nach der Frage des Gehaltes, wie in früherer Zeit, zu beurteilen, sondern sie überlegten, das kostet ja Kopf und Kragen. Und dass sie anfingen, diese außenpolitisch vermarktete Friedenswillen der DDR zunehmend als unerträgliche Propaganda gegen die eigene Militarisierung des gesamten Landes entgegenstand, zu empfinden und sich auf Widerstand einzustellen. Und insofern, wie gesagt, 79 wurde ich Landesjugendpfarrer, erfahrener Bausoldat, hatte ich schon als Dorfpfarrer und als einer, der in der kirchlichen Jugendarbeit als Seelsorger auch bei den Einberufungsrüstzeiten dabei war, genötigt, ihr müsst da was tun. Und das stand zu dem Abrüstungstag in gutem Verhältnis. Und da schenkte mir Gott durch Gespräche mit meinen Freunden Rudolf Albrecht und Hans-Jörg Weigel viele Ideen. Und am meisten schenkte er die Idee, also wenn du so einen Abrüstungstag machen willst und das in der DDR sich durchsetzen soll, dann musst du eine biblische Geschichte haben, die den Hintergrund bildet, denn Erich Honecker hatte 1953 bei der großen Verfolgung der jungen Gemeinde gesagt, ihr sollt Bibel lesen und nicht baden. Und deswegen wurden dann die Rüstzeiten so genau reglementiert. Aber die Menschen gedachten, es böse zu machen. Gott aber hat was Gutes draus gemacht. Diese Bedrängnisse in der jungen Gemeinde, sich nicht nur mit Freizeit und gutem Leben für Jugendliche, sondern mit biblischen Texten zu beschäftigen, führte mich dazu zu sagen, kirchliche Jugendarbeit muss bibelorientiert, gemeindezentriert und weltoffen, sprich Problemen offen gegenüberstehen, die die Jugendlichen haben. Und deswegen habe ich also als biblische Geschichte eingegeben bekommen, dass da bei den Propheten Micha und bei den Propheten Jesaja eine Bibelstelle fast gleichlautend steht in Micha 4,3 und in Jesaja 2, wo es, das lese ich einfach mal vor, weil das tatsächlich wichtig ist. Da steht, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakob, dass er uns lehre seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und Gott wird richten unter den großen Völkern und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Dieses biblische Wort hatte Micha und Jesaja dem König Hiskia mitzuteilen, in einer Situation, in der Jerusalem belagert war, von der Riesenmacht Assur unter dem damaligen König Sanherib, 701. Und dieser Sanherib hatte schon Politoffiziere, wie das auch in der NVA war, die gegen die Jerusalemer Mauer, die uneinnehmbar war und deswegen sollte Jerusalem ausgehungert werden, schrien, und auch das will ich wieder zitieren, in 2. Könige 18,28, hört das Wort des großen Königs von Assyrien, lasst euch nicht von Hiskia betrügen, wo ist ein Gott unter den Göttern aller Länder, der sein Land aus der Hand des Gottes der Assyrer erretten könnte? Und dann heißt es weiter, als Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider, legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn und betete und tat Buße. Und diese Gedanken, dass die Propheten dieses Wort von den Schwertern zu Pflugscharen dem Hiskia ans Herz legen konnten, hat dazu geführt, dass er nicht die Wehrdienstverweigerer oder die Propheten, die etwas anderes dachten als seine Wehroffiziere, einsperrte, sondern dass er auf ihren Geheiß handelte und abwartete. In der Kirche betete und Buße, also im Tempel, und Buße tat. Und die wunderbarste Geschichte an diesem Text ist, dass dann steht, erstaunlicherweise stellten die Späher auf der Stadtmauer von Jerusalem eines Tages fest, Sanherib mit der Übermacht assyrischer Truppen zieht ab.
und es liegen bloß noch Leichen auf der Wiese, wo sie gelagert waren.
Die nicht durch Kampf gestorben sind.
Die nicht mal durch Kampf gestorben sind. Und da heißt es, das will ich also sagen, ich habe das also studiert, die Pest war in seinem Heer ausgebrochen. Mhm. Und der Widerstand seiner Kinder nötigte ihn, nach Nineveh zurückzukehren, um dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Mhm. Dort wurde er erschlagen.
Okay. Aha.
Aber in der Bibel steht dazu, aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja beteten gegen solche Lästerungen, wie ich sie vorhin vorgetragen habe, und schrien zum Himmel, und der Herr sandte seine Engel, der vertilgte viele Kriegsleute und von den Obersten im Lager des Königs von Assur, dass er mit Schaden wieder in sein Land zog, und als er dort in seines Gottes Hause ging, fällten ihn durchs Schwert seine Söhne, die von seinem eigenen Leibe gekommen war. So half der Herr dem Hiskia und denen zu Jerusalem aus der Hand Sanneribs und gaben ihnen Ruhe.
Aber was war dann, also wie wollten Sie das dann auf die Situation in der DDR übertragen?
Genau. Zunächst ist das eine Hoffnungsgeschichte. Also die Militarisierung, die Belagerung, die Werbung der Offiziere, in den Schulen habe ich alles schon erzählt. Und dass ich jetzt diese Geschichte als biblischen Grundtext genommen habe für einen zunächst solchen Abrüstungstag, das ist schon eine aufregende Geschichte gewesen. Kommen wir noch weiter dazu. Es geht noch weiter. Als ich diese Geschichte gefunden habe, habe ich gesagt, du kannst eigentlich den Abrüstungstag nur auf den Bußtag legen, wenn du wirklich so handeln willst. Und es ist einfach nötig, dass wir Buße tun, aus drei Gründen. Erstens, weil Buße ein ganzes Stück weit Besinnung bedeutet, nämlich Besinnung auf die Tatsache, dass wir Menschen die komplizierte politische Lage genauer beobachten müssen, als wir sie normalerweise schimpfend beobachten. Und dass wir wahrnehmen müssen, es ist viel komplizierter, als dass man nur einfach bloß Nein oder Ja sagt, sondern es verlangt wirklich einen Einsatz und auch Widerstand, wenn man da etwas tun will. Das ist Buße. Manchmal ganz anders, als man sich das den Widerstand vorgestellt hat. Damals rissen die meisten Menschen aus, gingen aus der DDR weg. Zweitens Buße als Bekenntnis eigener Schuld. Die Manipulierbarkeit von uns Menschen ist erheblich. Und um möglichst mit gutem Gewinn das Leben zu meistern, gehen wir ungeheuer viele Kompromisse ein. Das ist aber eine Selbstherrlichkeit des Menschen und eine Selbstüberschätzung, die durch die Gottvergessenheit zustande kommt. Und wenn wir Gott vergessen, dann werden wir so manipulierbar. Und insofern ist Buße sozusagen ein Ruf, besinnt euch nicht bloß auf euch selber, sondern denkt daran, ihr seid erst in der zweiten Reihe geschaffen worden. Und das Dritte, die Bibel ist ein Buch, in der in erstaunlicher Weise die nicht bloß das Bekenntnis eigener Schuld, nicht bloß die Betroffenheit über die Situation, sondern auch die Besinnung auf Gottes Möglichkeiten beschrieben wird. Und das habe ich mit dieser Geschichte vergegenwärtigt.
Das also, heißt, dass Gottes Möglichkeiten auch größer sind als das, was man selbst eigentlich für möglich hält. Möglichkeiten
größer sind als menschliche Unmöglichkeiten. So habe ich das damals formuliert. Mhm. Und nun passierte noch was Aufregendes. In dieser Zeit, als ich also die Materialien
für die Friedens, für die den Abrüstungstag andachte und mit den Landesjugendpfarrern besprach, ihnen vorstellte, passierte es, dass die evangelische Kirche in Deutschland für den Volkstrauertag einen Friedensgottesdienst vorbereitet hat. Der hat der Volkstrauertag lag 10 Tage vor dem Bußtag. Und der Mann, der dafür verantwortlich war, war der Sekretär der Kommission kirchliche Jugendarbeit, mit dem ich zusammenarbeitete. Und da haben wir uns entschlossen, nicht bloß einen Abrüstungstag zu machen, sondern diese 10 Tage mit Friedensarbeit zu bestücken, eben eine Friedensdekade zu machen. Und da schenkte mir Gott das dritte große Ereignis. Ich erinnerte mich, dass ich die Plastik von Jewgeni Vucetic, dem großen russischen Bildhauer, also diese Plastik, im einem Jugendweihebuch von 1960 oder 58 oder 59 gesehen habe.
Also die stellt einen Schmied dar, umschmiedet.
Der ein Flugschar, das in die Erde greift und den Boden umwälzt. Dieses Denkmal hat Vucetic im Auftrag der Sowjetunion 1958 geschaffen. Und das ist dort prämiert worden. Da stand allerdings unten dran, wir, die Sowjetunion, werden die Schwerter zu Flugscharen umschmieden. Mhm. Als Stalin gestorben war, kam ja dann Chruschtschow an die Macht. Und Chruschtschow ließ diese Plastik kopieren von Vucetic und nahm sie mit, als er vor der UNO seine große Rede mit dem Schuh unterstützt hat. Das wissen Sie wahrscheinlich nicht.
Der hat irgendwie den Schuh ausgezogen und aufs Brust geschlagen, aber den genauen Kontext weiß ich jetzt nicht. Hm.
Und da hat er der UNO dieses Denkmal geschenkt. Und damit stand dieses Denkmal in New York vor der UNO und in Moskau in der Tretjakow-Galerie. Und das war für mich der Hintergrund. Damit war es eine biblische Geschichte. Denn der Vucetic ist auf diese Geschichte, auf diese Plastik gekommen, weil seine Großmutter, seine Babuschka, ihm diese Geschichte erzählt hat.
Ach so, also sie hat tatsächlich auch diesen biblischen Hintergrund,
diese Figur. Die hat diesen biblischen Hintergrund. Und damit war also ein biblischer Hintergrund, wie Honecker es gefordert hatte. Damit war es eine Figur, die in Ost und in West stand, also nicht einseitig war. Und da habe ich gedacht, das kannst du eigentlich wirklich Jugendlichen als Zeichen zugeben. Hm. Und habe diese Plastik auf dieses Lesezeichen gemalt. Noch nicht so reingezeichnet wie hier, aber richtig erkennbar. Und habe formuliert, Frieden schaffen ohne Waffen, Schwerter zu Flugscharen. Und habe gedacht, das kriegst du sowieso nicht genehmigt. Und da kam die vierte Idee. Ich war Dorfpfarrer in Witschendorf bei Herrnhut und wusste, dass für solche Kalender und Jahreslosungen, wie sie dort an der Seite hängen, die Herrnhuter keine Druckgenehmigung mehr brauchen.
Das ist
weil
eine Art
Fließstoff ist und
Textil.
Kein Papierdruck. Aha. Und insofern habe ich gedacht, das kannst du probieren. Zunächst musste ich das meiner Kirchenleitung vorstellen. Die haben gesagt, großartige Idee. Aber das muss der Bund, also die Gesamtheit der Landeskirchen in Sachsen, in der DDR entscheiden. Daraufhin bin ich zum Bund gefahren. Da haben sie gesagt, das ist so kompliziert und gewagt. Dann habe ich das mit Manfred Stolpe, dem späteren Ministerpräsidenten von Sachsen, besprochen, dem vieles nachgesagt wird.
Der Ministerpräsident von Brandenburg.
Ministerpräsident von Brandenburg war Generalsekretär des Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR. Oder Sekretär, nicht General, Sekretär. Und dann habe ich mit ihm 1,5 Stunden gesprochen, das Material, was ich unter den schriftlich vorbereitet hatte, in einer Materialmappe vorgetragen, das Ding gezeigt. Und dann hat er nach 1,5 Stunden gesagt, hier hast du meine Unterschrift, mach los. Daraufhin bin ich nach Herrnhut gefahren und habe 100.000 Stück in Druck gegeben. Und diese Geschichte hatte noch einen kleinen Pfiff. Da war nämlich aufmerksam gemacht worden auf die Friedensminute.
Das war was?
Die Friedensminute am Bußtag. Am Bußtag 13 Uhr. Der Bußtag, der Herbstbußtag, war in der DDR immer mittwochs. Mittwochs 13 Uhr war aber gesetzlich festgelegt, dass die DDR ihre Sicherheitssysteme überprüfte und das hieß, dass alle Sirenen gingen.
Immer, also sowieso regelmäßig
jeden
mittwochs.
Jeden Mittwoch
immer.
13 Uhr. Mhm. Und da habe ich mir als kleiner Landesjugendfahrer getraut zu sagen, zu diesem Zeitpunkt müssen angesichts der Hochrüstung und der Gefährlichkeit, in der wir leben, die Glocken eingeschaltet werden. So wie das in früheren Zeiten immer war, wenn Krieg begann. Das waren nämlich die einzigen Mitteilungsmöglichkeiten, generell und schnell. Und das hat dann die DDR auf die Barrikaden gebracht.
Also ja, sagen die den Test der Sicherheitssysteme mit dem Aufruf zum Frieden direkt auf denselben Zeitpunkt gelegt.
Richtig. Das bedeutete also zunächst, dass diese Materialmappe, die ich gemacht habe, die kann ich Ihnen dann auch zeigen, wenn Sie das möchten, und dieses Lesezeichen, 100.000 Stück von mir im Hänger mit Wartburg nach Berlin geschafft wurde, und dann alle Landesjugendpfarrer verteilt wurde und die das in ihren jungen Gemeinden in ihrer Landeskirche verteilt haben. Und die Jugendlichen haben also dieses in einer ganz wunderbaren Weise angenommen, haben nämlich tatsächlich dieses Lesezeichen in die Schule mitgenommen.
Also genau, das wäre noch meine Frage. Was wollten Sie damit bezwecken, mit dieser Aktion? Oder was sollte davon ausgehen?
Ja, ich wollte damit bezwecken, dass die Öffentlichkeit aufmerksam wird. Also, wenn die Glocken und die Sirenen zusammengehen, so habe ich mir das gedacht und auch in dem Text beschrieben, dann würden die Leute auf der Straße überlegen, was ist denn jetzt los? Und dann wäre es einfacher zu sagen, Hochrüstung, Gefährlichkeitsstufe, Blitz. Denn wenn es zündet, sind wir alle K.O. Und einzuladen zu einer Friedensminute, die nicht arbeiten mussten, sollten sich in der Kirche versammeln und Friedensgebete halten. Und dass das nicht ohne Wirkung geblieben ist, das sehen Sie an den Montagsgebeten in Leipzig und an den Friedensgebeten überall, ist eine Folge der Friedensminute, ganz nachweislich. Und dass der Sekretär für Kirchenfragen beim ZK der SED alle Bischöfe besuchen musste und sagen musste, das dürft ihr nicht, die Glocken zu den Sirenen, denn ihr gefährdet damit unser Sicherheitssystem. Das ist die Wirkung dieser ganzen Geschichte gewesen. Und die jungen Leute haben dafür gesorgt, dass die Lehrer anfingen, in den Vitrinen ihrer Eltern und Großeltern nach einer Bibel zu suchen, weil sie wissen wollten, ob denn das auch tatsächlich so drinsteht. Und dann mussten sie gestehen, es steht so drin. Sie haben übrigens genau geblättert, sie haben übrigens auch gefunden, steht auch das Gegenteil in der Bibel. Aber das haben sie damals noch nicht gewusst.
Das, also
bei Joel 4 steht.
Ach so.
Aber das ist jetzt nicht maßgeblich. Also insofern ist es mir über diese Lesezeichen in den Schulen zu großen
Gesprächen über Frieden und Wettrüsten gekommen. Hm. Und die Schüler haben für meine Begriffe in einer umwerfenden Weise etwas gemacht, was mich bis heute bewegt. Sie haben nämlich besonnen und reif um des Friedenszeugnisses Jesu willen Schwierigkeiten, ja sogar Leiden auf sich genommen und haben da unverdrossen gegen alle Resignation angekämpft und haben damit dem Friedenszeugnis der Bibel und Jesu Christi Hände und Füße gegeben.
Die Staatsführung war davon ja nicht begeistert. Sie hatten das schon angedeutet. Dann später gab es ja richtig dann auch, ich sag mal, eine Art Verfolgung auch von diesem Symbol, dass dann das rausgeschnitten wurde, auch auf, wenn das als Aufnäher auf Kleidungsstücken drauf waren. Warum war die DDR das so empfindlich dagegen, obwohl ja das die Symbolik, die sie ja bewusst gewählt haben, zu einem Arbeiter- und Bauernstaat eigentlich passt, noch zumal der Künstler ja vom sowjetischen Freund war?
Also zunächst muss ich sagen, auch einige meiner Landesjugendpfarrer oder einer meiner Landesjugendpfarrer war dagegen, dieses Denkmal zu nehmen. Er sagt, das ist viel zu sowjetisch. Die Jugendlichen nehmen dir das gar nicht ab. Genau das Gegenteil war der Fall. Das Zweite, die Jugendlichen haben es nicht bloß in die Schulbücher gelegt, sondern ich habe gesehen, wie sie es ausgeschnitten und diesen Teil auf ihre Anoraks genäht haben.
Also den Teil mit dem Bild von der Skulptur. Ne?
Und deswegen haben wir veranlasst, dass in dem Jahr darauf, in der Friedensdekade, der Aufnäher Schwerter zu Flugscharen entstanden ist. Und als Lesezeichen dazu dieses Lesezeichen.
Mit dem Text Gerechtigkeit, Abrüstung, Frieden.
Ja.
Friedensdekade der evangelischen Kirchen in der DDR. Und auch nochmal das Logo Schwerter zu Flugscharen.
Richtig. Hm. Und dann begann nicht bloß der Drang auf die Bischöfe, dass die Glocken nicht läuten, sondern dann kam es zu den verrückten Aussagen gegenüber und Verfolgungen gegenüber den Jugendlichen. Also ich selber bin ja mit dem Ding von 5 Polizisten mit Hunden umstellt gewesen. Und sie wollten mir das Ding entfernen und nur dadurch, dass ich also telefonisch nachweisen konnte, dass ich der Erfinder dieser ganzen Geschichte bin, der Initiator. Also ich habe ja nicht das Denkmal erfunden, sondern die biblische Geschichte wiedergefunden und das Denkmal erinnert und das zu einer Aktion initiiert. Da waren die Vorwürfe, das ist undifferenzierter Pazifismus und damit friedensfeindlich. Da waren die Vorwürfe, der Aufnäher und sind ein Emblem des sozialen Friedensdienstes, das in der DDR verboten ist. Es handelt sich um westlichen Import und das Tragen ist verfassungsfeindlich. Und das allerdümmste Argument, was ich mir begegnet ist, es verunsichere die Offiziersbewerber und Längerdienenden und ist damit Wehrkraftzersetzung. Hat faktisch der Minister für Staatssicherheit eine Verordnung herausgegeben. Das muss ich auch wieder vorlesen, weil das kann man gar nicht. Dann heißt es, im Zusammenhang mit sogenannten Friedensinitiativen der evangelischen Kirche werden besonders von oppositionellen Positionen stehenden und politisch schwankenden und teilweise auch negativ dekadenten jugendlichen Jungerwachsenen demonstrativ Abzeichen, textile Aufnäher und Ähnliches mit pazifistischer Aussage sichtbar an Bekleidungsgegenständen angebracht. Sie verfolgen das Ziel, sich von der mit reaktionären kirchlichen Kräften popularisierten Idee von einer sogenannten staatlich unabhängigen Friedensbewegung in der DDR zu solidarisieren und ihre oppositionelle und ablehnende Haltung, insbesondere zur sozialistischen Verteidigungspolitik und damit offen zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen hat er angewiesen in dieser Verordnung, dass alle Leiter der Bildungseinrichtungen, also Schulen, Hochschulen, Berufsschulen, verpflichtet werden, Jagd auf die Lesezeichen und Aufnäher in den Schulen zu machen. Und er hat die Polizei auf angewiesen, dass sie in der Öffentlichkeit getragene Aufnäher an Kleidungsgegenständen entfernen.
Und das war dann auch so, dass die mit der Schere tatsächlich dann aus den Kleidungsstücken das rausgeschnitten haben?
Es ist tatsächlich so gewesen, dass es vorgekommen ist, wenn die Leute nicht bereit waren, das selber abzumachen, dann die Polizisten die Schere genommen haben und tatsächlich in manchen Fällen auch den Anorakstoff mit ausgenommen, also ausgeschnitten haben. Ich will Ihnen ein Beispiel erzählen. Eine junge Frau, die in der jungen Gemeinde war, trägt also diesen Aufnäher auf der Prager Straße hier in Dresden, wird von zwei Bereitschaftspolizisten festgehalten, wie sie argumentieren, dass sie den Aufnäher abzumachen hat, weil er verboten ist, weil er westlicher Import ist und so weiter und so weiter. Sie macht es nicht. Sie nehmen sie mit in den Hauptbahnhof, wo die beiden Bereitschaftspolizisten ihre Zuführungskammer hatten.
Dort Zuführung heißt jemand
einzusperren. Sie unter die Ärmel und führten sie dahin. Die hat dort 2 Stunden Agitation erlebt und als sie nicht nachgab und nachwies, dass dieses biblische Symbol in Ost und in West das Denkmal von der Kirche legitimiert, dass das alles in seiner Ordnung hat, haben sie den Schere genommen und das ausgeschnitten. Und diese junge Frau ist dann entlassen worden mit dem Loch im Ärmel, ist in den Blumenladen im Hauptbahnhof gegangen, hat 2 Blumen gekauft, ist wieder zu den Polizisten gegangen und hat ihnen die Blumen gegeben mit der Aussage, weil sie so freundlich waren. Daran können Sie ein bisschen wahrnehmen, dass in den Jugendlichen tatsächlich so etwas entstanden war, wie eine Neigung zur Gewaltlosigkeit, die tatsächlich eher die Backe noch hingehalten hat, als sie zurückgeschlagen hat. Und das ist das, was mich so fasziniert. Insofern haben die Jugendlichen tatsächlich die erreicht, was für mich atemberaubend war, nämlich das hat was mit der Kraft der biblischen Botschaft zu tun, wie Schüler und Jährlinge Schwerter zu Flugscharen und das Friedenszeugnis der Bibel so ins Gespräch gebracht haben, dass in der Öffentlichkeit darüber diskutiert und der atheistische Staat hinterfragt wurde. Und auch das andere ist eben stimmend. Die Jugendlichen haben es gewagt, selbst Leiden auf sich zu nehmen und damit sind sie zu Händen und Füßen des Christus geworden. Übrigens, das war so aufregend, dass zur Friedensdekade, die wir natürlich als Kirche weitergeführt haben, die DDR-Regierung uns das Papier angeboten hat, nachdem sie selber gegen diesen Aufnäher beim Pfingsttreffen der FDJ Frieden schaffen gegen NATO-Waffen geprüft ausgegeben hat und da Button gemacht hatte. Die hatten nämlich erfahren, dass ich ein Button-Gerät habe und für die nächste Friedensdekade eigentlich Button machen wollte.
Und da haben Sie, da haben die von der DDR Staatsführung ihre Maschine genommen,
um. Nein, das nicht. Nee.
Aber Sie haben die Idee aufgegriffen, sozusagen.
Ich hatte die Idee, das haben die erfahren.
Aha.
Und ich habe auch die Maschine dazu bereits gehabt.
Okay.
Die hat mir ein Freund aus dem Westen gebracht. Aber die DDR-Regierung hat uns das Papier zur Verfügung gestellt, dass wir Lesezeichen machen können. Die einzige Bedingung war, dass der Aufnäher nicht erscheint, sondern wenn das Denkmal erscheint, musste es überdruckt werden.
Aha, so, also dem Text hinterlegt, sozusagen.
Dem Text hinterlegt.
Ja. Aha. So, dass man es nicht mehr auf die Kleidung nähen kann.
Dass man es nicht mehr auf die Kleidung nähen konnte. Ja, und diese ganze Arbeit, lieber Bruder Steinert, hat tatsächlich dazu geführt, dass die Bibelarbeiten in den jungen Gemeinden mit der Hoffnungsgeschichte, Gott wird noch was anderes machen, als Aufrüstung zum Krachen zu bringen, gestärkt. Aber wir müssen dafür arbeiten. Und da haben sich die Menschenrechtsgruppen, die Friedensgruppen, die Ökologiegruppen gebildet. Ich hatte 1981 diese ganzen Gruppen, 100 an der Zahl in Sachsen, die sich nun nicht bloß mit dem biblischen Text, sondern auch mit dem Material, was man dagegen sagen konnte, beschäftigten.
Also gegen die Propaganda
der DDR. Gegen die Propaganda der DDR. Und die langsam sich immer mehr entschüchterten, gewonnen. Und die hatte ich jedes Jahr zusammen und wir haben miteinander beraten, wie es weitergeht mit meinen Freunden Rudolf Albrecht und mit Hans-Jörg Weigel. Das sind die beiden, die die großen Friedensseminare in Königswalde, Hans-Jörg Weigel, und in Meißen Rudolf Albrecht gemacht haben.
Haben Sie selbst, also Sie haben natürlich sicher auch gebetet für eine friedliche Veränderung im Land, aber haben Sie geglaubt, dass sowas wie die friedliche Revolution und die Wiedervereinigung möglich sein wird?
Ich habe geglaubt, dass die Einheit kommen wird und dass das mit Freiheit verbunden sein wird. Das ist auch nachzulesen in meinem Buch, das ich also ja, vielfach verlegt habe. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Um Himmels Willen gebt die Erde nicht auf.
Nee, das
kenne ich nicht. Schredderte Flugscharen. Mhm. Und zwar habe ich es deswegen geglaubt, weil ich dachte, wenn Gott uns so eine Hoffnungsgeschichte wie beim Propheten Micha beschrieben ist, wo ja geradezu in einer trefflichen Weise zusammengefasst ist, was passieren wird. Nämlich, Gott, lasst uns hinaufgehen zum Berge des Herrn in das Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion aus wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und nun, Gott wird richten unter den großen Völkern und viele Heiden zurechtweisen in fernen Ländern. Und sie werden ihre Schwerter zu Flugscharen umschmieden. Das ist eine Hoffnungsgeschichte gewesen. Es ist so gewesen, dass diese Geschichte mit den Schwertern zu Flugscharen und mit den Bedrängnissen, die die Jugendlichen und ich übrigens auch, ich stand erst seit dieser Zeit unter Generalverdacht. Mir wird bestätigt, dass ich einer der größten Wehrkraftzersetzer in der DDR gewesen bin. Und vor meinem Haus stand zeitweise die Polizei, um zu sehen, wer zu mir kommt und wer von mir weggeht. Und wie gesagt, aber die Ökumene war auch auf mich aufmerksam geworden und der Lutherische Weltbund, der damalige Jugenddezernent des Lutherischen Weltbundes, bat mich, nachdem diese Geschichte der Schwerter zu Flugscharen solche Wellen geschlagen hat, auf der Jugendvorversammlung zur Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Budapest einen Vortrag zu halten über Frieden und Gerechtigkeit in der Ost-West-Perspektive. Und das habe ich gemacht. Und da habe ich neben vielen anderen, da waren 150 Jugendliche aus aller Welt, 20 auch aus der DDR. Und da habe ich also formuliert, das würde ich auch gerne wieder belegen, weil das ja damals veröffentlicht worden ist, dass bei den Propheten Micha und Jesaja, aber noch mehr bei den Propheten Hosea und Amos,
Folgendes zu lesen ist. Und jetzt aus dem Text meines Vortrags. Mein Thema zwingt mich, über den öffentlichen Umgang mit der Macht nachzudenken. Deswegen habe ich mich mit den Propheten des Alten und Neuen Testaments beschäftigt. Sie zeigen, erstens, Macht ist eine Gabe Gottes, mit der Menschen verantwortlich umgehen müssen. Zweitens, verantwortlicher Umgang mit der Macht wird nicht nur von Politikern und Wissenschaftlern, sondern von jedem einzelnen Menschen jedes Volkes erwartet. Drittens, der Machtmissbrauch, sowohl im politischen als auch im einzelnen Bereich, führt zum Gottesgericht und zur Zerstörung der Gemeinschaft von Menschen. Unverantwortlicher Umgang mit der Macht, selbstsüchtige Gier und Begehrlichkeit sind Schuld von Menschen. Sie wirken sich so aus, dass Gesellschaft mürbe und zerbrechlich wird und Menschen an sich und ihrem eigensüchtigen Tun zugrunde gehen. Sehr deutlich nennen die Propheten Micha und Amos Gründe für den Unfrieden und die Ungerechtigkeit durch unverantwortlichen Umgang mit der Macht. Da ist erstens Habgier und Brutalität der Reichen, die das Volk aussaugen, Micha 2,10. Sie reißen friedlichen Menschen den Mantel herunter und nehmen arglose Wanderer gefangen, als wäre Krieg. Da ist die Bestechlichkeit der Richter und die Manipulierbarkeit des Rechtes, Micha 3,1. Da ist Lug und Trug im ökonomischen Geschäft, Micha 6,10 bis 17. Da ist die Unaufrichtigkeit im täglichen Miteinander und der sittliche Verfall. Da ist die Bestechlichkeit der geistlichen Leiter bei der gottesdienstlichen Praxis, Amos 2,8. Und schließlich der Menschenhandel und die Missachtung der Schwachen, Amos 2,6. Als die Jugendlichen das gehört haben, haben sie tobend Beifall geklatscht. Und sie wussten genau, mit den Wanderern, die dem der Mantel runtergerissen wird, war das gemeint. Und
Der Aufnäher.
Der Aufnäher. Und mit dem Menschenhandel war der Verkauf von Gefangenen in den Westen gemeint.
Also sie mussten die DDR überhaupt nicht erwähnen. Trotzdem wusste jeder selbst anhand dieser biblischen Texte Bescheid, was sie meinen.
Wie gesagt, bibelorientiert, gemeindezentriert und situationsbezogen. Und ich endete meinen Vortrag. Wir klagen über die Leiden der Hungernden, über das Schweigen der Hoffnungslosen, über die Ängste der Bespitzelten, über die Schreie der Geschlagenen und über die Ketten der Gefangenen. Wir bitten, die Frage von Gerechtigkeit und Frieden zwischen Ost und West, Nord und Süd gemeinsam zu bedenken. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden und ohne Frieden gibt es keine Gerechtigkeit. Dem Missbrauch von Macht durch ungerechte Strukturen zu widerstehen und sich für den verantwortlichen Umgang mit der Macht einzusetzen und geistliche Kriterien dazu zu erarbeiten. Sich für Forschungs- und Teststopp nuklearer und konventioneller Waffen auszusprechen und sich für eine Rücknahme der Mittelstreckenraketen in Ost und West zu bemühen. Sich für die Möglichkeit eines Zivildienstes für Menschen einzusetzen, die auf Grundlage ihrer Gewissensentscheidung nach einer Ethik zu leben versuchen, die in Zukunft wird sein müssen, wenn wir überleben wollen. Und sich für Friedenserziehung in Schule und Ausbildung einzusetzen, die Versöhnung und Freundschaft unter allen Völkern beinhaltet und damit Zeichen der Echtheit des Abrüstungswillens bekundet. Wir bezeugen, dass die in diesen Bitten erkennbare Leidenschaft für das Leben aus dem Evangelium von Gottes versöhnendem Handeln erwächst. Es ist Hoffnung für die Ohnmächtigen, Mahnung für die Mächtigen, Warnung für die Schwerrügen, Befreiung für die Bedrängten und Kraft für die Schwachen. Diese Sätze sind in die Erklärung der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes eingegangen.
Die Kommunisten haben das ja sicher wahrgenommen, was sie da gesagt haben.
Im Westen, jeder Sender hat es gesendet. Und als ich in die DDR wieder zurückreiste, sollte ich nicht wieder reingelassen werden.
Das heißt, sie wurden an der Grenze abgewiesen.
So, also zumindest ganz lange aufgehalten, bis sich mein Bischof für mich eingesetzt hat. Und dann haben viele Leute verlangt, dass ich als Landesjugendpfarrer entlassen werde. Sowohl aus dem politischen Bereich als auch einige, die in der Friedensarbeit ganz anders dachten als ich und häufig auch als Stasi-Leute in der Kirche waren. Ja, das ist die Wirklichkeit 84. Und an diesem, was ich da gesagt habe, werden Sie vielleicht verstehen, dass ich in dem Ringen zwischen der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Jugend im Westen und der Kirchlichen Kommission für Jugendarbeit im Osten, der ich selber als stellvertretender Vorsitzender angehörte, darum gekämpft habe, dass die Gemeinschaft zwischen Ost und West keine ökumenische Gemeinschaft, sondern eine besondere Gemeinschaft ist, weil wir nicht wissen, was Gott mit dieser besonderen Gemeinschaft in Zukunft vorhat. So habe ich das damals formuliert. Und in dem Bemerkung können Sie, wenn Sie ein bisschen geübt sind als DDR-Bürger, hören, was ich gemeint habe, wen ich gemeint habe. Und deswegen ist auch das andere, was ich geschrieben habe, das Wunder der Freiheit und Einheit entstanden, was eben viele Dinge, die ich jetzt Ihnen auch erzählt habe und die eigentlich jetzt Folge dieser ganzen Hiskia-Geschichten waren, dass die faktisch hier angelegt waren.
Wenn ich ja gerade mal den Sprung machen dürfte, zu heute und zu diesem Buch. Sie schreiben in dem Buch das Wunder der Einheit, der Freiheit und Einheit im Vorwort, dass im Grunde heute auch die Frage ist, was kann ein verantwortungsvoll gelebter christlicher Glaube heute beitragen, damit sich das Land zum Guten entwickelt? Und was sind Christen auch heute bereit einzusetzen und auch ein Engagement zu zeigen für das Land? Wenn wir jetzt diesen Blick mal auf heute werfen, wo würden Sie denn sagen, sind jetzt die Christen gerade auch besonders vielleicht gefordert? Wo sehen Sie Aufgaben, wo Christen sich engagieren sollten für das Land?
Also für meine Begriffe ist es ganz eindeutig, dass es ein Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine ist. Die Ukrainer sind auch keine Heiligen, wie wir auch keine Heiligen sind. Aber der Angriff ist jedenfalls nicht anders zu definieren. Insofern ist es nach biblischem Recht so, dass wenn man in Not gerät, Hilfe zur Notwehr gegeben werden kann. Aber dass es zwingend ist, dass man nicht gleich in die Gesamtideologie verfällt, die aufgibt, was lange Zeit Konsens gewesen ist. Und für meine Begriffe bedeutet das, dass wir Obacht geben müssen, dass wir in diesen Konflikt nicht hineingezogen werden, sondern dass wir in den persönlichen Reaktionen, aber auch in den politischen Reaktionen zur Nothilfe und zur Notwehr beitragen. Das bedeutet, es ist völliger Unsinn, wenn plötzlich alle Parteien im Bundestag umschlagen und sagen, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Es ist verstehbar, militärpolitisch zu denken. Aber wir müssen, nachdem wir so bewahrt worden sind vor dem Atomkrieg, die Gewaltlosigkeit in den Köpfen der Menschen als die einzige wirkliche Hilfe zum Frieden im Blick behalten, im Hirn und im Herzen behalten. Dort, wo Menschen Ukrainer aufnehmen, ist das Hilfe zur Notwehr. Dort, wo Menschen
versuchen, die Menschen in der Ukraine zu stärken, ist das Hilfe zur Notwehr. Aber wo wir Panzer anfangen hinzuschicken und wo wir uns gegenseitig als Politiker die Köpfe heiß schlagen oder uns gegenseitig disqualifizieren, wenn wir das nicht schnell genug machen, sondern wenn man zum Beispiel wie der Bundeskanzler tatsächlich auf Abwehrraketen sich versucht zu versteifen und damit eigentlich ein bisschen diesen Gedanken festhält, dann verkehrt man all das, was bisher gedacht worden ist und erinnert sich nicht an die Hilfe, die wir erfahren haben. Ist das klar genug?
Würden Sie von sich sagen, dass Sie Pazifist sind? Also Sie haben ja sozusagen damals in der NVA als Bausoldat gedient, also keine Totalverweigerung. Wo würden Sie sagen, wo ist da die Grenze?
Also ich bin Pazifist durchaus, weil ich das Gedankengut des Pazifisten für notwendig und richtig ansehe. Ich bin Realist, weil ich in den wirklichen Notsituationen, wenn meine Frau oder mein Sohn umgebracht werden sollen, zur Nothilfe und zur Notwehr gezwungen bin. Ist das klar?
Ja. Es wäre, also jetzt nochmal konkret auch auf den aktuellen Krieg bezogen, ist ja auch ein Argument zu sagen, wir müssen das Böse stoppen, bevor es sich noch weiter ausbreitet. Deshalb müssen wir auch zum Beispiel Angriffswaffen in die Ukraine liefern, damit sie den Bösen zurückdrängen können.
So ist es. Genau so ist es. Also wir müssen das Böse nicht an uns heranlassen als Gesinnung und als politisches Handlungsfeld. Sondern wir müssen helfen, wo wir helfen können, aber auch Nein sagen, wo plötzlich ein Umkippen erfolgt, was zu wenig theologisch denkt, aber auch zu wenig wirklich den Gesamtweltzusammenhang im Blick behält.
Also das Umkippen, meinen Sie die bisherigen Bemühungen zur Deeskalation? Ja. Hm.
So ist es.
Sie hatten ja vorhin auch erklärt, warum Sie den Bußtag als Friedens- und Abrüstungstag ausgewählt haben. Das ist ja auch ein christlicher Feiertag, der, sag mal, eher, ich will nicht sagen in Vergessenheit vielleicht bei den meisten geraten ist, aber der, sagen wir, nicht so prominent ist wie andere christliche Feiertage. Was würden Sie sagen, wo steckt die besondere Bedeutung, die wir vielleicht auch wieder neu entdecken müssten, auch als Christen und als Gesellschaft in diesem Feiertag?
Ja, wir müssen entdecken, dass jedenfalls Gott in seinem Wort zu Hiskia zur Umkehr genötigt hat und nicht zum sich auf Waffen verlassen. Und dass diese Umkehr, indem er Sack und Asche und zum Gebet im Tempel bereit war mit dem Jesaja zusammen, dass dies uns Anlass ist, das Gebet nicht bloß als etwas Altmodisches, längst Überholtes und der Aktivität Entgegenstehendes ist, sondern dass das Gebet die Kraft hat, Weltgeschichte zu bewegen, wenn wir es als Büßende ausführen. Also, wenn wir uns tatsächlich bekennen, dass die Welt kompliziert ist, aber dass es noch jemanden gibt, der auch diese komplizierte Welt in der Hand hat. Wenn wir uns dazu bekennen, dass wir leider Gottes so verführbar sind wie die Eva und der Adam im Paradies. Und dass es uns an Zivilcourage mangelt und dass wir um unserer Vorteile willen, häufig um unserer kurzfristigen Vorteile willen, langfristig uns selber schaden. Und wir müssen Buße tun, um zu entdecken, dass Gottes Möglichkeiten immer noch größer sind als unsere menschlichen Unmöglichkeiten.
Wie macht Ihnen das jetzt in dieser Situation vielleicht auch Mut und Hoffnung? Also genau das, was Sie beschreiben, diese komplizierte, komplexe Welt erleben wir ja gerade auch die Generation, die Frieden gewohnt war, sage ich mal, die vielleicht nicht in der DDR aufgewachsen sind, sondern auch die jüngeren Menschen, wie ich, bin 85 geboren, ich kenne nur Frieden und Stabilität in Europa. Und die angekündigte oder die so bezeichnete Zeitenwende hat ja durchaus das Potenzial, Angst zu machen. Auch das, was jetzt für den Herbst vorhergesagt wird, mit immer mehr Preissteigerungen und Energiekrise und dann noch all die anderen globalen Krisen. Wie kann der Glaube da Hoffnung machen?
Also für mich macht der Glaube deswegen Hoffnung, weil ich es erstens einmal erlebt habe, dass es ganz anders gekommen ist, als alle Mächtigen gesagt haben. Übrigens alle Mächtigen in Ost wie in West. Ich habe mit Bundeskanzler Helmut Schmidt diskutiert, 1983 oder 84. Also als er diesen berühmten NATO-Doppelbeschluss da inszeniert hat. Nicht gegen ihn, aber mit der Gewissheit, dass er alleine es so nicht schafft, sondern dass er die Gewaltlosigkeit brauchen wird. Also, das stärkt mich. Das Zweite, ich muss gestehen, dass die Bibel in ihrer Gesamtheit auch Vernichtung in das Visier rücken lässt und nicht bloß durchkommen. Und dass diese Angst oder die Angst, die dadurch geschürt wird, aber eigentlich nicht gemacht ist, um uns Angst zu machen, sondern um uns zur Besinnung zu bringen, dass Gott eben wirklich die Mächte in der Hand hält. Und dass es dringend notwendig ist, dass wir uns auf ihn besinnen, dass die Frage des Kirchenaustritts nicht bloß eine Frage ist, ob der Priester vernünftig gelebt hat, sondern dass es eine Frage einer Gemeinschaft ist, die in ihrer Gesamtheit etwas bewegen kann. Ich muss ansehen, dass selbst der Krieg, selbst Vernichtung eine Art Gottes ist, sich selber wieder in die Hirne und Herzen der Menschen einzubringen, auch dort, wo die Mission versagt. Das kann sein. Aber wenn ich Gott bedrängen will, dass er das nicht Wirklichkeit werden lässt, dann ist es notwendig, dass ich die Menschen bedränge, dass sie sich auf die Gewaltlosigkeit wieder besinnen, die Gott gesegnet hat.
Sie haben ja jetzt, wenn ich das richtig gehört habe, dieses Motiv Schwerter zu Pflugscharen neu aufgelegt.
Richtig.
Und das ist dann Ihr Anliegen, genau diese Botschaft dann auch in diese Zeit nochmal zu tragen.
Genau so ist es.
Für wen ist das dann oder wie wollen Sie die Botschaft dann bekannt machen?
Also es wird in der Friedensdekade dieses Jahr in alle Gemeinden die Friedensdekade halten kommen. Und also ich hatte vor ihrer Ankunft gerade ein Telefonat, dass Leute aus Sachsen nicht bloß 10, sondern 100 Stück haben wollen und so geht es weiter.
So interessant, so lebt die Idee dann nochmal in einem ganz neuen Kontext dann auch so fort.
Ich hätte es nie gedacht, aber es ist so. Das macht nicht selbstsicher. Wie gesagt, ich gehöre zu denen, die auch damit rechnen, dass Gott möglicherweise anders entscheidet, weil wir Menschen zu blöd sind, die Vergangenheit zu deuten und dankbar für diese Erlebte zu sein. Aber bitten darf ich ihn immer noch einmal Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Und deswegen bete ich ganz intensiv für die, die politische Verantwortung tragen. Deswegen rede ich mit unserem Ministerpräsidenten, mit dem Kultusminister, mit den Bundestagsabgeordneten und versuche, sie in dieser Haltung zu bestärken, die sie mit mir früher zusammen gehabt haben. Deswegen habe ich es eben gewagt, das wollten Sie ja auch noch wissen, was ich während der Friedlichen Revolution gemacht habe. Ich habe zwei Dinge gemacht. Erstens, wie 1976, als ich mit den Ministern für Bau und Verteidigung sprechen wollte, sollte, habe ich dann die Tonbildserie gemacht, habe dann seit 1967 mich immer wieder bemüht, den zivilen Ersatzdienst in der DDR zur Sprache zu bringen. Einer meiner Sprösslinge, der Christoph Wonneberger, hat ja dann den sozialen Friedensdienst geboren und ins Gespräch gebracht. Und ich habe seit 1977 versucht, mit Krankenhäusern Kontakt aufzunehmen. Und es ist mir dann 1989 im Juni gelungen, mit dem Wehrbezirkskommando Dresden zusammen tatsächlich 50 Jugendliche, die die Einberufsbefehle bekommen hatten, durch das Wehrbezirkskommando die Einberufungsbefehle zurückzunehmen in einem Pilotprojekt Zivildienst, was ich inszeniert habe, und dafür zu sorgen, dass sie als Hilfspfleger im Friedrichstädter Krankenhaus arbeiteten.
Ist das dann auch dazu gekommen?
Das ist dazu gekommen.
Noch vor dem Mauerfall?
Noch vor dem Mauerfall. Hm. So ist das. Hm. Also das ist das Pilotprojekt Zivildienst, und wenige Tage nach dem 8. beziehungsweise 9. Oktober wurden Bausoldaten von den militärischen Einheiten, Einsatzgebieten abgezogen und in Krankenhäuser gestanden, also mein Pilotprojekt übernommen. Und die DDR-Regierung, die letzte unter Motto, hat ein Zivildienstgesetz herausgegeben, was ich geschrieben habe, beziehungsweise was ich mit den Jugendlichen zusammengeschrieben habe, die einen tollen Dienst in Friedrichstädter Krankenhaus gemacht haben. Also das wäre eine Geschichte extra wert.
Wie wünschen Sie sich, dass man sich jetzt an die friedliche Revolution und die Wiedervereinigung erinnert?
Ich wünsche mir, dass man sich nicht von den Journalisten beeinflussen lässt, die meinen, der Schrei zur militärischen Hilfe für die Ukraine wäre die richtige Haltung in der Gegenwart, sondern dass sie merken, der Geist der Gewaltlosigkeit muss in unserem Land und in Mitteleuropa erhalten bleiben und die Oberhand behalten. Und ich danke dem Bundeskanzler, dass er in dieser Weise vorsichtig, wie nur einer sein kann, selbst alle Kritik seiner eigenen Minister in Kauf nimmt und Abwehrraketen zur Verfügung stellt. Das Zweite, ich wünsche mir, dass man sich erinnert, dass in den Oktobertagen die Kirchen Schutzraum für Menschen war, denen die Entschüchterung gegen jegliche Form der Bevormundung noch eine Kraftquelle suchten, die ihnen Mut gab, aus der Kirche heraus zu demonstrieren. Und diesen Schutzraum sollten sie nicht vergessen bei ihrer Entscheidung, wie sie sich zur Kirche stellen. Und das Dritte, ich wünsche mir, dass wir tatsächlich uns auf diesen Gott besinnen, der uns immer wieder deutlich macht, dass wir Geschöpfe und nicht die Herren der Welt sind. Und dieser Glaube nötigt zu verantwortlichem Leben, verantwortlicher Arbeit, zu Mut zu handeln, aber zugleich auch zu wissen, dass wir sterbliche Geschöpfe sind und dass nicht alles in unserer Hand liegt und das Beten ein sinnvolles Instrument ist.
Harald Ritschneider, haben Sie vielen Dank für Ihren Einblick in Ihr Leben und das Ihr Engagement für den Frieden und für Ihre Einschätzung unserer aktuellen Zeit. Alles Gute und Gottes Segen Ihnen weiterhin.
Vielen Dank.